Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Sulzer-Konzern und der russische Großaktionär Viktor Wechselberg sind sich einig geworden. Sulzer akzeptiert dessen 31% Beteiligung. Die Schweizer Hightech-Firma EPC investiert 120 Millionen in eine neue Chipfabrik in Sagans. Ein Vorentwurf für ein neues Namensrecht für Ehegatten sieht die freie Namenswahl vor. Die SVP sorgt sich um die Einheit der Familie. Die Armenien-Debatte in den USA provoziert die Türkei, sie gefährdet die strategische Partnerschaft. Und Sport bringt's. Erstens für die Gesundheit und zweitens für die Wirtschaft. Eine Studie rechnet vor, in der Schweiz wird mit Sport 15 Milliarden Franken im Jahr umgesetzt. Dazu auch das Tagesgespräch mit Matthias Remund, Direktor des Bundesamts für Sport. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
Der Winterthurer Sulzer-Konzern hat sich mit dem russischen Großaktionär Viktor Wechselberg geeinigt. Er kann seine 31% Beteiligung am Sulzer-Konzern eintragen, darf sie aber nicht über 33% erhöhen. Sulzer bleibt mindestens die nächsten anderthalb Jahre unabhängig. Auch verzichtet der russische Großaktionär darauf, ohne Rücksprache eine Fusion mit der OC Oerlikon voranzutreiben, bei der er ebenfalls Großaktionär ist. Weiter erhält Wechselbergs Beteiligungsgesellschaft zwei Verwaltungsratsmandate. Sulzer hat dazu den Verwaltungsrat erweitert. Die in der Ostschweiz geplante Fabrik für Halbleiterchips wird im ehemaligen Bergwerk im Gonzen bei Sargans gebaut. Das hat die Firma EPC entschieden. Sie will 120 Millionen Franken investieren und bis in drei Jahren 500 Personen beschäftigen. EPC entschied sich für den Bau der Fabrik im Berg, da die Herstellung von Halbleiterchips keinen Erschütterungen ausgesetzt sein darf. Zudem ist nur wenig Land nötig und der Energieverbrauch ist halb so hoch wie im freien Gelände. Um die Halbleiterchipsfabrik hatte sich auch Graubünden beworben. Der angeschlagene Chip-Produzent Micronas hat sich eine Rosskur verschrieben, um es wieder in die Gewinnzone zu schaffen. Weltweit würden 300 der 2200 Stellen abgebaut und die Tochtergesellschaft in den USA wird verkauft, teilte Micronas mit. Seit Jahresbeginn hat Micronas mit Sitz in Zürich einen Verlust von mehr als 480 Millionen Franken erlitten. Sport treibt nicht nur den Puls, sondern auch die Wirtschaft an. Und wie? Gemäss einer Studie hat der Sport in der Schweiz mit 15 Milliarden Franken Umsatz im Jahr eine größere wirtschaftliche Bedeutung als die ganze Land- und Forstwirtschaft. Und in der Sportbranche arbeiten mehr Personen als in der Chemie- und Pharmaindustrie oder in der Uhrenindustrie. Wirtschaftsredaktor Charles Lieber.
Wer in die Berge fährt, Bahn, Bus oder Sessellift nimmt, eine neue Skiausrüstung kauft oder neue Turnschuhe und sich damit mit Vereinskolleginnen zum Stadtmarathon aufstellt, all diese vielen sportlichen Menschen treiben mit ihren Aktivitäten auch die Schweizer Wirtschaft an. Mit dieser Untersuchung schließe das Bundesamt für Sport eine Wissenslücke, betont dessen Direktor Matthias Remund.
Wir wissen, dass sich die Schweizer Bevölkerung zu wenig bewegt. Wir wissen auch um den Wert des Sports im Rahmen der Bildung für unsere Jugend. Wir kennen den Integrationsfaktor, wir wissen sehr viel. Nur in der Wirtschaft, in der wirtschaftlichen Bedeutung haben wir das nicht gewusst. Und dementsprechend diese Grundlagenstudie.
Knapp 2% steuert der Sport zur Gesamtwirtschaft bei, in erster Linie innerhalb der Schweiz. Während alle, die direkt oder indirekt etwas zur wirtschaftlichen Bedeutung des Sportes beitragen, in einer Firma zusammengefasst, dann hätte diese mehr als 80.000 Angestellte. Das wären dann etwa gleich viele Arbeitsplätze wie in der Maschinenindustrie. Auffallend die Bedeutung des Sporttourismus. Ein Viertel der Wertschöpfung geht auf sein Konto, beziehungsweise ein Drittel aller Beschäftigten.
In St. Gallen hat Bundespräsidentin Micheline Calmiret die Ostschweizer Messe Olma eröffnet. In ihrer Ansprache würdigte Calmiret die Leistungen der Schweizer Landwirtschaft und plädierte für eine sozialverträgliche Marktöffnung gegenüber der Europäischen Union. An der 65. Olma präsentieren sich knapp 650 Aussteller. Zu Gast sind die Kantone Uri, Schwyz, Ob und Nidwalden. Auf Neujahr werden die obligatorischen Hinterlassenen- und Invalidenrenten der zweiten Säule an die Teuerung angepasst, wie es das Gesetz verlangt. Sie werden um 3% erhöht. Der Teuerungsausgleich für diese Renten wird zum ersten Mal nach einer Laufzeit von 3 Jahren gewährt. Spätere Anpassungen der Hinterlassenen- und IV-Renten erfolgen alle 2 Jahre, wie bei der AHV. Wer von der Invalidenversicherung zu einer medizinischen Kontrolle aufgeboten wird, hat kein Recht, zur Untersuchung eine Begleitperson mitzunehmen. Dies hat das Bundesgericht entschieden und eine entsprechende Beschwerde abgewiesen. Die Anwesenheit einer Drittperson, beispielsweise eines Arztes, eines Anwalts oder des Lebenspartners, könne das Ergebnis der Untersuchung beeinflussen. Nach dem Mord an einer 17-jährigen Schweizer Sprachstudentin in Irland sollen die 42 Mitschüler rasch in die Schweiz zurückkehren. Dies sagte der Direktor der betroffenen kaufmännischen Berufsfachschule Freiburg gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Die Bernerin wurde 2 Tage nach dem Eintreffen zum Sprachaufenthalt in Galway von unbekannter Täterschaft erwürgt und die Leiche an einem Bahndamm deponiert. In den vergangenen Jahren war es im fraglichen Gebiet, im irischen Galway, mehrmals zu Angriffen auf Frauen gekommen. In München hat ein Schwurgericht einen Iraker zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann hatte vor den Augen des gemeinsamen 5-jährigen Kindes seine frisch geschiedene Frau auf der Straße niedergestochen, mit Benzin angezündet und lebendig verbrannt. Der Täter sprach vor Gericht von einem Ehrenmord, den er in Absprache mit dem Vater seiner ehemaligen Frau ausgeführt habe. Der Verteidiger erinnerte an den kulturellen Hintergrund des Mörders und sah keine besonders schwere Schuld.
12.37 Uhr. Das Tauziehen um Sulze ist zu Ende. Beide Seiten mussten Haare lassen und reichen sich am Ende die Hände. Das Seilziehen darum, welchen Namen Verheiratete annehmen sollen, geht in die nächste Runde, vielleicht die Schlussrunde. Der neueste Vorschlag, alles freiwillig und keine Doppelnamen mehr. Das Muskelspiel zwischen der Türkei und den USA in der Armenien-Frage. Es hat noch keinen Sieger ergeben, aber viel Verärgerung auf beiden Seiten. Dann der Sieg für Romano Prodi und die Niederlage für Italiens ganz Linke. Das Zittern der Stadt Basler Liberalen vor den Wahlen. Das 120 Millionen Investition einer Schweizer Firma in Sargans. Und Winston Churchill würde mit seinem No Sports heutzutage auf wenig Verständnis stoßen, denn Sport ist nicht nur für die Gesundheit gesund, sondern auch für die Wirtschaft. Im Tagesgespräch dazu der Direktor vom Bundesamt für Sport, Matthias Remunds. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 9.216 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 67,36 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 17,73. Das Wetter bis heute Donnerstagabend. Am Nachmittag löst sich der Hochnebel zum Teil auf. In den Bergen und im Süden ist es sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad. Am Freitag liegt über dem Flachland zunächst wieder Hochnebel, sonst scheint die Sonne, gegen Abend ziehen aus Norden Wolken auf. Die Höchstwerte erreichen 14 bis 19 Grad. Am Wochenende liegt über dem Mittelland jeweils Nebel und Hochnebel, sonst ist es schön. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Süden zwischen Emmen-Süd und Luzern-Kriens stockender Verkehr. Der Verkehr im Sonnenbergtunnel wird einstreifig geführt.
Nach monatelangem Hin und Her ist der russische Milliardär Viktor Vekselberg am Ziel. Er kann beim Schweizer Maschinenkonzern Sulzer jetzt so mitreden, wie es seiner Beteiligung entspricht. Der Schweizer Industriekonzern hat den Widerstand aufgegeben, allerdings nicht ohne dem russischen Investor einige Konzessionen abzuringen. Thomas Rüst.
Der russische Milliardär Viktor Vekselberg hat sein Ziel erreicht. Er wird als Großaktionär 2 Verwaltungsräte nach Winterthur entsenden und die Geschicke des Technologiekonzerns damit wesentlich beeinflussen. Er hat lange warten müssen, doch am Ende wussten alle, dass der Eintrag seiner Aktien im Aktienregister auf die Dauer nicht zu verhindern gewesen wäre. Und so bemühten sich heute Morgen vor den Medien beide Seiten, das Positive zu sehen. Verwaltungsratspräsident Ulf Berg formulierte es so:
Wir haben einen Meilenstein erreicht, auf dessen Basis Sulzer sich geordnet weiterentwickeln kann.
Und der Vertraute von Viktor Wechselberg, Wladimir Kuznetsov, drückte ganz einfach seine Genugtuung darüber aus, dass die Vereinbarung nach langen Verhandlungen nun zustande gekommen ist.
On behalf of Renova Group, I would like to express our satisfaction with the successful completion of an agreement with Sulzer.
Welche Ziele der russische Großaktionär mit Sulzer verfolgt, blieb zunächst unklar. Sicher ist nur, was er nicht tun darf. Er darf seine Beteiligung an Sulzer vorerst nicht über 33% aufstocken und er darf hinter dem Rücken des Verwaltungsrats keine Fusion zwischen Sulzer und OC Oerlikon verantreiben. Dies sind bedeutende Konzessionen, die er machte, um den Winterthurern die Hand zu reichen. Ganz offensichtlich hatten beide Parteien erkannt, dass es jetzt zuerst einmal darum geht, die Wogen der letzten Wochen zu glätten. Die Russen hatten den Eindruck, dass sie hingehalten würden und haben deshalb bei Wirtschaftsministerin Doris Leuthard interveniert. Und in Winterthur war man lange Zeit nicht gewillt, dem Großaktionär Vertrauen zu schenken. Laut den Äußerungen der Beteiligten war jedoch trotz der Turbulenzen in der Öffentlichkeit zwischen den Partnern ein gewisses Vertrauen entstanden, das jetzt vertieft werden soll. Sulzer Verwaltungsratspräsident Ulf Berg dazu.
Ausschlaggebend für die Einigung war aus meiner Sicht, dass ein gegenseitiges Vertrauen zwischen dem obersten Renova-Management, speziell den Herrn Kuznetsov und den Herrn Wechselberg, und der Sulzer Führung sich ergeben hat.
Auch die russische Seite bemühte sich zu betonen, dass es sich um ein langfristiges und vertrauensvolles Engagement handle.
I would also like to emphasize that the agreement that was reached is a testament to our long-term commitment.
Fazit: Sulzer musste sich der Realität beugen. Umgekehrt war aber auch der russische Großaktionär zum Einlenken bereit, um zu zeigen, dass es ihm um ein ernsthaftes Engagement geht. Und dies hat dazu geführt, dass es beide Seiten, Russen und Schweizer, jetzt miteinander versuchen wollen.
Die Stimmung zwischen den Türken und den Amerikanern ist angespannt, um nicht zu sagen unterkühlt. Grund: Die Türkei möchte im Zusammenhang mit der Tötung von Hunderttausenden von Armeniern im Ersten Weltkrieg das Wort Genozid, Völkermord, nicht gehört haben. Aber genau als das hat ein Ausschuss des US-Kongresses die Vorgänge im damaligen Osmanischen Reich bezeichnet. Auch sehr zum Missfallen von Präsident Bush, der vergeblich warnte, die Türkei dürfe nicht verärgert werden. Doch sie ist es. Ich fragte Werner van Gent, wie schlimm verärgert Ankara jetzt ist.
Ja, die Regierung und auch der Staatspräsident haben sofort reagiert, haben diesen Entscheid als unakzeptabel bezeichnet. Das war zu erwarten. Sie haben allerdings noch nicht weitere Sanktionen in Aussicht gestellt, wie das in den letzten Tagen immer wieder in Ankara geheißen hatte. Es wurde gedroht, dass mehrere Sanktionen gegen die Amerikaner verhängt würden im Falle eines solchen Entscheides. Aber offenbar will man noch zuwarten und hofft immer noch, dass diese Resolution dann vielleicht doch nicht vom Kongress angenommen wird.
An was für Sanktionen würde man dann denken?
Na, die Amerikaner verwenden den amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik im Süden der Türkei bei Adana. Das ist ein sehr wichtiges Drehkreuz für den Nachschub der amerikanischen Truppen im Irak, aber auch der amerikanischen Truppen in Afghanistan. Es wird ungefähr 70% des Öls und des Diesels über die Türkei in den Irak transportiert. Die Amerikaner können sich eigentlich gar nicht vorstellen, jetzt in diesem Moment ohne Incirlik auszukommen. Also da hat die türkische Regierung schon eine Möglichkeit, die Schraube anzusetzen. Sie haben auch gesagt in Ankara, man würde zukünftig keine amerikanischen Waffen mehr kaufen. Und auch sonst würde es eine Reihe von weiteren Sanktionen geben, wie man verwendet dieses große Wort. Aber das kommt in der Öffentlichkeit auch an und das ist auch das, was die Öffentlichkeit erwartet.
Also die Türkei hat ein paar Trümpfe in der Hand und was haben die Amerikaner gegenüber den Türken für Trümpfe in der Hand?
Nun, es ist natürlich so, dass die türkischen Truppen traditionell fast ausschließlich mit amerikanischen Waffen ausgerüstet sind. Auch sonst gilt die Türkei immer noch als strategischer Partner der Amerikaner, aber auch umgekehrt. Es ist bezeichnend, dass immer dann, wenn es Probleme mit Europa gibt, dass dann die Türken eigentlich nach Amerika schauen. Und das Ansehen der Türkei in den Vereinigten Staaten ist auch ganz anders als zum Beispiel in Europa. Und von daher ist es, eine gewisse Nähe ist da, und würde sagen, es wäre auch für das politische Ankara sehr schwierig, jetzt auf diesen Partner zu verzichten.
Also jetzt werden ja hier in diesem Fall mit den Muskeln gespielt von beiden Seiten. Wer ist denn eigentlich am längeren Hebel?
Das ist schwer zu sagen, denn eigentlich kann man sich aufgrund dieser Sachlage nur vorstellen, dass beide Seiten verlieren. Und das ist auch etwas, was ganz vereinzelt in der türkischen Öffentlichkeit immer wieder in Verbindung mit der Armenier-Frage aufkommt. Man sagt, aber das sind wirklich ganz wenige Stimmen, die sagen, wir können diesen Krieg um dieses Wort Genozid, um Völkermord gar nicht gewinnen, weil die ganze Welt ist der Überzeugung, es hat einen Völkermord gegeben und wir können da eigentlich nur verlieren. Auf der anderen Seite, man hat gestern die Reaktionen von Präsident Bush gesehen, der sozusagen den Kongress angefleht hat, diese Resolution nicht anzunehmen. Ich glaube, beide Seiten wissen, dass sie im Grunde genommen nur verlieren können.
Das waren Informationen von Werner van Getz. Mit überwältigender Mehrheit haben in Italien Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentnerinnen Ja gesagt zu einem Sozialpaket, der Alterspensionen und Arbeitsbedingungen neu regelt. Die definitiven Ergebnisse liegen zwar noch nicht vor, doch geht man in Italien von etwa 75% Ja-Stimmen aus. Das ist ein Sieg für Regierungschef Romano Prodi und eine herbe Niederlage für die Linke-Linke, also für die Kommunisten. Diese reden von Schummeleien und wollen das nun angenommene Sozialpaket nicht akzeptieren. Rolf Pellegrini.
Die Regierung ist zufrieden oder tut wenigstens so, aber sie weiß, dass hier noch immer Sturm droht. Das Sozial- und Arbeitspaket wird von der marxistisch-kommunistischen Linken weiter angefochten, von den Basisgewerkschaften und von der Führung der mächtigen Metallarbeitergewerkschaft, wie auch von den Genossenpolitikern, die eigentlich zur Mitte-Links-Koalition Prodis gehörten und mit dem Regierungschef solidarisch sein sollten. Das Arbeits- und Sozialreformpaket, das nun von der Regierung dem Parlament zugeleitet wird, dürfte dort zu aufgeregten Debatten und Abstimmungen auf Messerschneide führen. Die Kritik an der in den letzten 3 Tagen durchgeführten Urabstimmung über das Paket ist scharf. Es sei geschummelt worden, meinen die Gegner. Rentner hätten an verschiedenen Orten 3 oder 4 Mal abgestimmt. Dort hingegen, wo die Stimmberechtigten bekannt und genau aufgelistet waren in den Fabriken, sei denn die Zustimmung zum Arbeitssozialreformpaket bezeichnenderweise sehr viel geringer gewesen. In der großen roten Traditionsfabrik der Fiat von Mirafiori in Turin gab es gar ein deutliches Nein. Im Kern sagen die Gegner, in den Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern im Sommer seien die tumben reformistischen Gewerkschaften über den Tisch gezogen worden. Die Unternehmer hätten von der Regierung zahlreiche finanzielle Vorteile in Milliardenhöhe zugestanden bekommen. Die Arbeiter und Angestellten hingegen seien mit Scheinkonzessionen abgespiesen worden. Viel zu wenig jedenfalls für die epochale Konzession einer gleitenden Erhöhung des Rentenalters um 5 Jahre von 57 auf 62 bis 2013. Nicht verstanden hätten viele Stimmende, dass zum Beispiel nun der Berechnungssatz für die Rentenansprüche alle 3 Jahre revidiert werden soll, mit dem Risiko empfindlicher Rentenkürzungen, und nicht mehr wie bisher alle 10 Jahre. Man habe eben den Kritikern am Sozialpaket nicht zugestanden, all diese Nein-Argumente in großen kontradiktorischen Diskussionen in Fabriken und Ämtern unters Volk zu bringen. Kein Wunder daher, dass die Linke gegen den Abbau des Sozialstaates am 20. Oktober demonstrieren wird und im November die Basisgewerkschaften mit den unruhigen Sozialzentren zusammen einen nationalen Proteststreik durchzuführen plant. Der soziale Herbst ist in Italien warm und könnte heiß werden. Prodi hat bestenfalls einen Etappensieg errungen. Mehr nicht.
vielbeschworene Gleichberechtigung von Mann und Frau gibt es noch lange nicht überall. Ein Beispiel, wo noch nichts von Gleichberechtigung zu spüren ist, ist das Namensrecht. So ist in aller Regel noch immer der Name des Ehemannes der Familienname. Und die Frau erhält bei der Heirat einen Doppelnamen, ob sie nun will oder nicht. Nun hat eine nationalrätliche Kommission das konservative Namensrecht modernisiert und stößt in der Vernehmlassung mehrheitlich auf Zustimmung. Elmar Plotzer.
Praktisch alle Parteien sind sich nun einig, dass automatisch der Name des Mannes zum Familiennamen wird. Diese Regelung ist veraltet. Laut dem Vorschlag der Rechtskommission sollen künftig Männer und Frauen nach der Eheschließung ihren Namen behalten und so ihr Leben lang gleich heißen. Also, wenn Herr Müller Frau Meier heiratet, heißen sie auch nach der Hochzeit Herr Müller und Frau Meier. Paare, die wollen, können sich nach der Hochzeit einen gemeinsamen Familiennamen zulegen, entweder den Namen des Mannes oder den Namen der Frau. Eine wesentliche Änderung, die auch den Nachnamen der gemeinsamen Kinder betrifft. SP-Nationalrätin Anita Tanay.
Heute ist es ja so, dass nach einer Heirat eine Frau wohl ihren Namen behalten kann, die gemeinsamen Kinder dann jedoch den Namen des Vaters tragen. Und das ist natürlich ein Verstoß gegen die Gleichberechtigung. Also hier sollte die Möglichkeit bestehen, dass eben die Kinder den Namen der Mutter tragen.
Genau das sieht das geplante Gesetz vor und stößt auf Zustimmung bei SP, FDP und Grünen, auch wenn die Sozialdemokraten eine noch weitergehende Lösung bevorzugt hätten. Die CVP hat sich noch nicht geäußert. Widerstand kommt nur von der SVP. Die SVP will nämlich, dass die Pflicht für einen gemeinsamen Familiennamen bestehen bleibt. Allerdings schlägt auch die SVP eine sanfte Revision vor, wie Parteisprecher Roman Jäcki erklärt.
Wir schlagen vor, dass sich die Leute, wenn sie heiraten, für einen Namen entscheiden. Sie können aber wählen, ob dies künftig der Name der Frau oder der Name des Mannes sein soll.
Es gibt aber auch in der SVP Politiker, die die Gesetzesrevision unterstützen, inklusive der Bestimmung, dass der Familienname freiwillig wird, wie zum Beispiel der Aargauer SVP-Nationalrat Hans-Ulrich Mattis. Er ist überzeugt, dass diesmal, anders als vor 6 Jahren, die Revision des Namensrechts im Parlament sehr gute Chancen hat.
Dieser Gesetzentwurf, den wir heute vorliegen haben, hat viel bessere Chancen, weil er klar strukturiert ist. Man weiß, um was es geht. Beim ersten Vorschlag, der im Parlament abgelehnt wurde, war so ein Wildwuchs dabei. Man hatte so verschiedene Möglichkeiten und kein Mensch kam recht raus. Was wollen wir mit dem neuen Namensrecht? Das ist jetzt ganz anders, klar strukturiert. Eine gute Vorlage, die meiner Ansicht nach gute Chancen im Parlament hat.
Denn im Gegensatz zum alten Vorschlag sind im jetzigen Gesetzentwurf Doppelnamen, ob mit oder ohne Bindestrich, in amtlichen Belangen nicht mehr gestattet.
Die SVP ist im Aufwind. Das zeigte gestern einmal mehr das letzte Wahlbarometer der SRG SSRID Suisse vor den Wahlen. Ein Kanton, in dem die Partei davon profitieren könnte, ist Basel-Stadt. Dort ist für die SVP ein zweiter Nationalratssitz in Griffnähe, und zwar auf Kosten der bürgerlichen Mitteparteien. Für das liberale, linksregierte Basel eine unangenehme Vorstellung. Beat Giege.
Zu diesem liberalen Basel zählen sich nicht nur die Freisinnigen und die CVP, sondern auch, als Deutschschweizer Sonderfall, die liberaldemokratische Partei. Vor 4 Jahren verlor diese jedoch ihr letztes Mandat in Bern. Von den beiden anderen liberal-bürgerlichen Parteien stellt zurzeit einzig noch die FDP einen Vertreter im Nationalrat. FDP-Parteipräsident Daniel Stolz ist überzeugt, diesen Sitz verteidigen zu können.
Wir haben eine sehr starke Liste, wir haben einen engagierten Wahlkampf und wir sind überzeugt, dass wir unseren Sitz verteidigen können.
Ein Blick auf das Ergebnis der letzten Nationalratswahlen zeigt jedoch, dass dies gar nicht sicher ist. Gefahr droht für die Freisinnigen nicht etwa von links. Die SP ist in Basel seit Jahrzehnten unangefochten stärkste Partei und stellt 3 von 5 Mandaten. Daran dürfte sich auch bei dieser Wahl nichts ändern. Gefahr droht jedoch von rechts, von der SVP. Jahrelang ausgegrenzt, ist diese nun zum ersten Mal in eine große bürgerliche Listenverbindung mit eingebunden. Ursprünglich mit dem Ziel, den Linken einen Sitz abzujagen, könnte sich dieses Zweckbündnis für FDP, CVP und Liberale nun aber als Bumerang erweisen. Sollte die SVP in Basel-Stadt nämlich nochmals rund 1 Prozentpunkt zulegen und die FDP im gleichen Ausmaß verlieren, dann verlieren die Freisinnigen ihren Sitz und dieser wandert zur Volkspartei. Für viele traditionelle Bürgerliche in Basel, wie zum Beispiel Andreas Burkhardt von den Liberalen, ein Schreckensszenario.
Ich glaube nicht, dass die Art und Weise, wie die SVP Basel vertritt, unbedingt baselisch, nordwestschweizerisch ist.
Denn am Rheinknie war man immer stolz auf einen Liberalismus baslerischer Prägung. Eine gemäßigt bürgerliche Politik, die sich betont fortschrittlich und weltoffen gab. Marktwirtschaftlich orientiert, gleichzeitig aber auch mit einem starken sozialen und kulturellen Standbein. Die vom urbanen Umfeld geprägten Politikerinnen und Politiker, früher stammten sie häufig aus den alten Basler Familien, dem DAIC, grenzen sich deshalb nicht selten bewusst von ihren Schwesterparteien auf der anderen Seite des Juras ab. Einer, der für diese Politik steht, ist der Jurist Bernhard Christ. Er politisierte jahrelang für die Liberaldemokratische Partei. Für ihn ist das liberale Basel, obwohl es viel von seiner Bedeutung verloren hat, noch nicht ganz gestorben.
Es gibt es, aber diese Schicht ist dünner geworden, und zwar aus rein bevölkerungspolitischen Gründen. Basel-Stadt ist heute eine Kernstadt, darum liegt ein Speckgürtel, und in diesen Speckgürtel haben sich viele unserer früheren Wähler verzogen.
Darauf gilt es zu reagieren, meint Bernhard Christ pragmatisch. In Basel gibt es immer noch drei bürgerliche Mitteparteien, die mehr oder weniger das gleiche Wählersegment bearbeiten. Hier bestehe Handlungsbedarf.
Deswegen glaube ich, dass eine gewisse Frontbegradigung früher oder später nötig sein wird.
Zum Beispiel, indem Liberale und Freisinnige fusionieren. Im Nachgang zu den eidgenössischen Wahlen vor 4 Jahren war ein solcher Zusammenschluss am Widerstand der Liberalen noch gescheitert. Wenn die SVP am 21. Oktober aber tatsächlich einen zweiten Sitz holt und die traditionellen Bürgerlichen aus Basel nicht mehr in Bern vertreten sind, dann bleibt ihnen vielleicht gar keine Wahl mehr übrig. Ansonsten droht der Untergang.
Wer von Chip redet, denkt an Hightech, an Massenproduktion und als Standort wohl zuerst an Asien. Doch ein Schweizer Unternehmer will für 120 Millionen Franken eine solche Chipfabrik in der Schweiz bauen, genauer in Sargans. Der Standort wurde heute bekannt. Und diese Fabrik kommt nicht etwa auf die grüne Wiese, sondern in den Berg. Ussi Christ.
Die neue Fabrik der Zukunft wird neben dem alten Bergwerk Gonzen bei Sargans gebaut. Statt ein Gebäude neu zu bauen, wird die Fabrik, der große Teil davon, aus dem Berg ausgebrochen. Das Kernstück dieser Chip-Produktion mitten im Berg ist der sogenannte Rheinraum, in dem die Mitarbeiter die fast vollautomatischen Prozesse überwachen und steuern. Beat Decoy, die treibende Kraft hinter der Chip-Fabrik.
Man hat sicher schon Fotos gesehen. Das sind die Leute mit den weißen Anzügen, mit den Hauben, mit den Brillen, mit den Händchen, mit den Schuhen, sogenannte Rheinräume drin.
Dass diese Rheinräume in den Berg gebaut werden, spart Kosten. Es braucht weniger Energie, weniger Land, und weil es bei der Chip-Produktion um Bruchteile von Millimetern geht, ist sie sehr heikel und anfällig auf Erschütterungen. Auf der grünen Wiese hätte man spezielle, sehr teure Fundamente bauen müssen, was in der Ruhe des Berges nicht nötig ist. Alles in allem spart man so beim Bau des 120-Millionen-Projektes 4 Millionen und bei den Betriebskosten jedes Jahr 2 Millionen. Das ist wichtig, auch wenn die Chips, die da produziert werden, sehr spezielle optische Chips sind, die beispielsweise dazu dienen, Lifttüren oder Schwenkarme zu steuern oder die Gestik von Menschen zu erfassen.
Man kann zum Beispiel mit so einer 3D-Kamera eine Spielkonsole machen, wo gar keine Eingabeeinheit mehr braucht, kein Steuerpanel mehr braucht, sondern rein durch Gestik kann gesteuert werden.
Solche Steuerungen braucht Beat Decoy in seinem bisherigen Unternehmen CEDES für Lichtschranken und Lichtvorhänge. Und weil ihm keiner der ausländischen Lieferanten die nötige Qualität von Chips lieferte, die immer wieder neuen Ideen umsetzte, kam er auf die Idee, diese Chips doch gleich selber zu produzieren, rund um die Uhr, das ganze Jahr im 24-Stunden-Betrieb. Die Produktion, die in ein neues Unternehmen ausgelagert wurde, ist Hightech vom Feinsten. Da sind die Lohnkosten im Hochlohnland Schweiz zwar wichtig, aber in der Chipfabrik mit 500 Stellen nicht entscheidend.
Sicher 50% der Belegschaft haben einen Hochschulabschluss, die meisten sogar haben eine Promotion in Physik oder Materialwissenschaften oder Chemie.
Das sind dann etwa Chip-Designer, die immer leistungsfähigere Chips entwickeln. Und diese Leute zu finden, das ist für den Unternehmer Beat Decoy bei einem solchen Projekt wohl eher überraschend die größte Schwierigkeit. Denn die Finanzierung steht, die Bewilligungen kommen und wenn alles läuft wie geplant, so werden schon Ende nächsten Jahres im Ganzen bei Sargans Chips produziert.
Das war der Bericht von Urs Sigrist. Sport ist von großer ökonomischer Bedeutung, zudem ist der staatliche Mahnfinger nötig, denn es gibt viel zu viele zu dicke Kinder im Land. Sport und seine Bedeutung für Moral und Wirtschaft ist Thema im Tagesgespräch, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Thomas Fuchs.
Der Winterthurer Sulzer-Konzern hat sich mit dem russischen Großaktionär Viktor Wechselberg geeinigt. Er kann seine 31% Beteiligung eintragen. Sulzer bleibt mindestens die nächsten anderthalb Jahre unabhängig. Die in der Ostschweiz geplante Fabrik für Halbleiterchips wird im ehemaligen Bergwerk im Gonzen bei Sargans gebaut. Die Firma EPC will dort 500 Personen beschäftigen. Über 80.000 Leute arbeiten in der Schweiz in Berufen, die mit Sport zu tun haben. Der Umsatz der Branche beträgt jährlich 15 Milliarden Franken, zeigt eine Studie im Auftrag des Bundesamtes für Sport. Verkehrsinfo DRS von 13.01 Uhr. In der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Süden zwischen Emmen-Süd und Luzern-Kriens stockender Verkehr. Der Verkehr im Sonnenbergtunnel wird einstreifig geführt.
Und so eben haben wir eine ganz hochaktuelle Meldung. In diesen Minuten ist nämlich der Literaturnobelpreisträger bekannt geworden und es ist die Britin Doris Lessing. Doris Lessing hat also den Literaturnobelpreis 2007 gewonnen.